Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Dialogs Deutschland-China. Heute habe ich einen besonderen Gast bei mir, der ein Experte und erfolgreicher Geschäftsmann in der Tourismus- und Reisebranche ist, Herr Liu Guosheng. Ich freue mich, dass du bei mir in der Sendung bist.
Danke für die Einladung.
Seit wann bist du in Deutschland und wie hast du dann den Einstieg in die Tourismusbranche gefunden? Was waren so die Anfänge?
Das ist schon eine lange Geschichte. Ich bin 1989 nach Deutschland angereist, auf Anladung eines Gastes. Der mein Gast war auf der Seidenstraße. Ich war vorher in China als Reiseleiter tätig.
In China tätig? In welcher Zeit war das? Und gab es wirklich schon großen internationalen Tourismus?
Ja, das war fast ungewöhnlich, aber wenn ich zurückdenke, das war 1984, da habe ich gerade mein Studium in China abgeschlossen, Germanistik, Hauptsache eben die Sprache, da haben wir gelernt. Und anschließend habe ich mich damals noch als sehr junger Mann freiwillig gemeldet in ferne Regionen Chinas, um sozusagen in dem Aufbau des Vaterlandes zu unterstützen in die Provinz Xinjiang. Und das ist eben der Hauptstreck der sogenannten Seidenstraße. Und zufälligerweise war damals in ZDF, deutsche Sendung, eine lange Serie über die Seidenstraße. Also es ist ein japanischer Film, Dokumentarfilm. Und daraufhin war jahrelang sehr viele Touristen aus Deutschland auf der Seidenstraße.
Für die Leute, die Xinjiang nicht kennen, es ist eine Provinz im Nordwesten Chinas, angrenzend an Kasachstan, teilweise an Afghanistan. Es hat große Wüstengebiete. Was hat dich daran gereizt, gerade dahin zu gehen?
Also als junger Mann war ich sehr fasziniert von Fremden. Für mich war alles damals, alles was außerhalb meines Lebensbereiches, sehr faszinierend. Und ich wollte beim Studieren schon sehr, sehr weit weg sein von der Heimat. Deshalb habe ich in Kanton studiert, das ist in der Nähe von Hongkong. Und nach dem Studium wollte ich noch weiterziehen, also in die weite Welt. Und dann habe ich gesagt, wo ist am weitesten? Das ist die Provinz Xinjiang. Und nach dem Studium habe ich damals mit ein paar anderen jungen Leuten in die Zugfahrt damals genommen. Das hat 5 Tage und 4 Nächte gedauert, bis wir hier oben sie ankamen.
Das heißt, du bist ein neugieriger, abenteuerlustiger Mensch. Insofern vielleicht prädestiniert für diese Gefahrten durch die Seidenstraße. Wir meinen ja die alte Seidenstraße, genau, in erster Linie, die schon vor über 2000 Jahren durch Gesandte der Han-Dynastie erforscht, entdeckt, dafür die Grundlagen gelegt worden sind. Wie kam es zu dieser Faszination für diese alte Seidenstraße?
Das hat mich unklärlich fasziniert, dieses Fremde. Fremde Regionen, fremde Kultur, fremde Sprache. Auch eben tatsächlich die Sprache, die hat mich schon als Kind fasziniert. Auf dem Land, wo keine Fremdsprache sprach. Und als ich in Xinjiang ankam, war diese Region schon ziemlich anders als die anderen Provinzen. Das hat mich eigentlich begeistert. Ich habe gerne dort gelebt, gearbeitet. Ich habe auch versucht, Uigurisch zu lernen. Und nebenbei habe ich ja noch Japanisch gelernt und Französisch. Also das Fremde, kulturell, historisch, hat mich sehr fasziniert. Und ich habe versucht, damals auch alles über die Seidenstraße zu lesen. Meine Gäste haben mir Bücher geschickt, alle möglichen historische, touristische, kulturelle, habe ich alles aufgefressen. Und ich wollte dann nach 4 Jahren sogar studieren, das zentralasiatische Kunde. Das gibt es in Deutschland, der einzige Professor, der diesen Bereich unterrichtet in Bonn. Und ich habe mich irgendwie entschlossen, ein zweites Studium zu machen in Deutschland, nämlich in Zentralasien, Seidenstraße. Und vorher habe ich seine Bücher während der Arbeit gelesen.
Das heißt, du hast schon Deutsch gelernt, als du irgendwann den Entschluss gefasst hast, in Deutschland zu studieren?
Ja, ich habe in China Germanistik studiert, auch zufälligerweise. Ich wollte eben was Fremdes, Exotisches lernen. Ich wollte Englisch. Und dann, ich wurde aufgenommen von der Uni. Die Uni sagte aber, tut uns leid, da gibt's keinen Platz mehr in der englischen Abteilung. Hast du Lust, Deutsch zu lernen oder Germanistik? Das ist für mich eigentlich noch interessant. Ich sag's noch exotischer, habe ich sofort zugesagt. Und da habe ich eben Deutsch gelernt in China.
Wie waren deine ersten Erfahrungen dann an der Uni in Bonn?
Ich habe das gar nicht geschafft. Ich wollte, aber das war sehr schwer, überhaupt auszureisen. Damals noch in den 80er Jahren, da war China noch weit weg, als heute ist. Also da hat China gerade mit der Politik der Öffnung angefangen. Also ich arbeite in einer Behörde, obwohl es Reisebüro ist und ist alles sehr streng organisiert. Und ich durfte offiziell nicht die Gelegenheit nutzen, Privatvorteile zu bekommen. Deshalb Leute, die mich eingeladen haben, die Touristen, diese Einladung durfte ich gar nicht annehmen. Am Ende hat ein Gast, den ich auf der Seidenstraße eine Woche lang begleitet hat, der hat gesagt, du bist noch jung, du kannst auch gerne ein weiteres Studium machen, er hilft mir. Der hat mir einen Studienplatz besorgt in Tübingen, aber nicht in Zentralasien, sondern in Germanistik. Und hat mir auch die Zulassung geschickt und sagen, jetzt habe ich alles vorbereitet, du kannst kommen. Hat mir einen Flugticket geschickt und eine Bürgerschaft. Und ich kam an, da sagte er sagt, pass auf, Gurschen, du kannst Deutsch, Germanistik kannst du studieren, aber Germanistik ist eine brotlose Kunst. Wenn du möchtest, kannst du was Praktisches lernen. Und du kannst bei mir Bier brauen lernen. Er ist eine Brauerei besitzen. So bin ich dort in der Brauerei gelandet und 2 Jahre lang Bier brauen. Ich wollte sagen, damals bin ich noch bisschen orientierungslos. Also ich bin jung, ich bin offen, aber ich wusste nicht, was ich machen sollte. Und ich habe dort 2 Jahre lang Bierbrauen gelernt. Aber das war für mich ein bisschen langweilig. Also jeden Tag dieses Üben, da habe ich nebenbei viele Bücher gelesen und zufällig auf Bücher über China gestoßen. Also Standardwerke über chinesische Kultur und Geschichte. Jacques Genet, die chinesische Welt. Das sind 800 Seiten, ein dickes Buch, die habe ich 2-mal durchgelesen und das hat mich umgehauen. Ich sagte zu mir, ich verstehe China gar nicht, ich wusste gar nicht, was für eine Kultur und Geschichte das Land wirklich besitzt. Und die solche Bücher hat mich so bewegt, so dass ich am Ende sagte, bevor ich hier weiter Bierbrauen lernen oder Zentralasien, ich muss meine eigene Geschichte, meine eigene Kultur verstehen. Das hat mich so gebrannt. Am Ende habe ich meinen Freund gesagt, tut mir leid, ich kann hier nicht mehr weiter Bier brauen. Ich muss studieren. Er sagte, was denn? Ich sage Sinologie. Der war aufgeregt. Und gesagt, du bist blöd. Also du kommst aus China. Du hast hier schon fast fertig. Und du möchtest der Sinologie studieren. Also ich kann nicht anders. Ich konnte damals nicht anders, habe ich ihm gesagt. Tut mir leid, ich kann nicht mehr anders. Also ich will das studieren. Ja, dann bin ich auf den Weg gemacht und habe verschiedene Unis angekloppt. Und ich habe keinen Studienplatz bekommen. Also ich bin vom Süden, also die Brauerei liegt in Baden-Württemberg. Ich bin von da eben von der Uni eine nach der anderen bis nach Hamburg gekommen. Und am Ende in Kiel habe ich einen Studienplatz bekommen. Da habe ich in Kiel angefangen, Sinologie zu studieren. Das war vor fast 30 Jahren. Und nach 2 Jahren Sinologie in Kiel habe ich gewechselt zu Hamburg, weil dort mehr Angebot gab an Fächer und an Seminare. Und da in Hamburg muss ich überlegen, neben dem Studium, wie kann ich mein Leben finanzieren? Und da habe ich gesagt, was ich kann, ist in Reisen. Ich habe in China schon als Reiseleiter gearbeitet, 4 Jahre lang. Und ich habe Sinologie erst studiert. Ich verstehe die chinesische Geschichte besser als vorher, auch Kultur. Warum soll ich den Leuten nicht zeigen, was ich erst mehr über China weiß? Ja, dann habe ich Leute angesprochen, die früher mit in China waren. Und habe gesagt, wenn ihr Interesse habt, kann ich neue Reisen für euch organisieren. So habe ich in den Ferien dann Leute organisiert, dann begleitet nach China. So habe ich mein Studium finanziert. Bis eines Tages ein deutscher Freund sagt mir, du, das ist dein Beruf, das ist deine Berufung. Du kannst daraus was Sinnvolles machen. Ja, dann hat er mir geholfen, ein GmbH zu gründen. erstmal Gewerbeschein und dann GmbH und das ist überraschend gut gelaufen. Also ich habe erstmal alle Leute begleitet, ein Programm ausgeschrieben und bis irgendwann sage ich mir, ich brauche Unterstützung. Da habe ich Mitarbeit geholt und es wächst und wächst und genau dann bis irgendwann das Unternehmen, das China Tours Hamburg es heißt, zum führenden Spezialisten für China-Reisen geworden ist in Deutschland.
Wie lange hat dieser Prozess gedauert, von den Anfängen der Gründung der GmbH bis, das ist ja immerhin eine erstaunliche Leistung, der führende Anbieter für China-Reisen zu sein?
Also ich denke, so ungefähr 10 Jahre hat es gedauert. Vom Kleinunternehmen erstmal war ich alleine, dann mit meiner Frau, dann mit einem Mitarbeiter. Zweite, dritte, dann gab es damals schon eine Pandemie, das war vor über, ich glaube, 15 Jahren, da gab es jetzt einen großen Schlag. Der habe ich gut überwunden. Und ja, danach geht es richtig los. Das war auch im Jahr, wo der große Staudamm am Yangtze gebaut wurde. Das kann ich mich erinnern. Und danach war eben der China Tours sehr bekannt geworden.
Wie hat sich, mal objektiv betrachtet, der Tourismus der Deutschen speziell nach China in diesen 10 Jahren für dich entwickelt? Gab es Phasenwechsel? Wie war dieser Prozess?
Am Anfang war eher tatsächlich Leute, die sich schon sehr für China interessieren. Also Leute, die über damals in den sogenannten 68er, das war ein Begriff in Deutschland, die sich damals mit China beschäftigt haben, die Mao kennen und die wollen wissen, wie China jetzt aussieht. Das ist erst tatsächlich kulturell bedingt. Und dann in den 10 Jahren hat China sich langsam zu einem normalen, sag mal, touristischen Land entwickelt. Die zweite Hälfte, also die zweite 10 Jahre dann eben, wo China Tours richtig etabliert ist, haben wir eben, würde ich sagen, fast Massentourismus organisiert, die einfach China auch mal gesehen haben wollen. Also China ist in den vergangenen 20 Jahren von einem exotischen Land für speziell interessierten Leute schon zu einem normalen Tourismusland entwickelt.
Wie hat sich China darauf eingestellt, infrastrukturell?
Ja, das war natürlich auch in diesem Prozess der chinesischen Entwicklung, im Prozess der Reform und Eröffnung, ist ein Spiegelbild, würde ich sagen, ein Spiegelbild dieser Entwicklung. Also China war anfangs ein Land ohne irgendwelche touristische Infrastruktur. Als die ersten nach China kamen, da mussten wir eben immer improvisieren. Wir haben mit Jeeps von den Regierungen gearbeiteten ausgeliehen. Wir haben mit öffentlichen Busse gearbeitet. Und später hat man dann die ersten touristischen Busse importiert aus Japan, das kann ich mich erinnern, als die ersten 10 Busse aus Japan für mein damaliges Reiseunternehmen kamen, das war für uns wow. Ja, das ist was Modernes, was ein Land eigentlich erst braucht, also mit Klimaanlage, mit alles drum dran. Und dann die Straße wird sich immer besser. Und ich habe noch auf der Seidenstraße miterlebt, dass wir angeschaut haben, was gibt's da in diesem Land, was den Touristen interessant sein könnten. Und die liegen alle sehr entlegen in den Bergen, ohne Straßen. Man muss ja mit einem Geländewagen fahren und dann aussteigen, Kilometer laufen, bis man so die sogenannten 1000 Buddha-Grotten in den Wüsten sehen konnten. Ja. Zu langen Prozess, aber heute ist natürlich alles jetzt modernstens ausgestattet mit Straßen, mit Hotels, mit Busse, Reiseleiter, tolle Restaurants. Also alle sind herzlich willkommen.
Was waren denn das, was die China-Interessierten oder auch dann die durchschnittlichen Reisegäste sehen wollten? War das die große Mauer? War das Shanghai-Geschäftsviertel später? Was hat man so abgeklappert?
Als der Tourismus anfing, ist China schon mit den Reformen schon gut vorwärts gekommen. Deshalb diese touristische die Entwicklung des Tourismus. Die, Die meisten Touristen oder gängigen touristischen Ziele sind eben Peking als Hauptstadt mit Kaiserpalast und dann Xi'an mit historischen Sehenswürdigkeiten, Terrakotta-Armee, Wildgans-Pagode, alte Stadt und dann noch eine landschaftliche Region Guilin mit ihren Zauberbergen, traumhaft, diese romantischen, wie sagen wir, Fingerhutbergen am Fluss und dann natürlich das moderne China, Shanghai mit ihren Skylines. Das ist eigentlich das meisten verkaufte Programm. Peking, Xi'an, Guilin, Shanghai. Wenn man das abgeklappert hat, dann möchte man noch tief ins Land, dann geht man auf die Seidenstraße, Südwestchina, dann Yangtze, dann Yangtze-Delta, Pellfluss-Delta. Also China ist sehr, sehr groß. Also wenn man sich mit China angelegt hat und 2-3 Mal China bereist hat, dann kann man nicht mehr von China loswerden. Dann merkt man, da gibt es noch diese Provinz, jene Provinz, da gibt es noch die viele Minderheiten, ungewöhnliche Bergen, vergessene Dörfer, alte Städte. Also es ist sehr vielfältig.
Ich habe gelesen, dass dann China-Tours abrupt aufgeben musste wegen der Pandemie, denke ich mal. Was waren da genau die Gründe?
Ja, das ist für uns, wir sind eigentlich sehr spezialisiert auf China. Also China ist unser fast einzige Destination, außer dass ich von der Seidenstraße hier noch Zentralasien anbiete. Aber das absolut mehr Teil ist China. Und als die Pandemie kam, das beginnt zuerst in China. Und bevor der Tourismus generell betroffen war, war China schon eigentlich geschlossen. Also das ist heute auf morgen ist China geschlossen. Also niemand möchte nach China und unser Geschäft, das bricht sofort zusammen. Ist in einer Woche. Und ich möchte jetzt nicht lange warten, weil die Leute sagen, wir möchten das Geld zurück. Der Tourismus ist so, der lebte vom Kundengeld. Und die zahlen und wir überweisen und was übrig bleibt, hält das Reiseunternehmen hoch. Und in dem Moment, wo die Kunden ihr Geld haben wollen, haben wir kein Geld mehr. Sofort, heute auf morgen. Und daraufhin habe ich eigentlich sehr schnell mit von der Geschäftsführungsetage beschlossen, also wir müssen jetzt die Firma schließen, weil wir müssen das Geld erstmal an die Kunden zurückgeben. Und das wird vielleicht 2-3 Monate dauern und danach hier wird nichts. Wir haben zwar anfangs gehofft, dass diese Pandemie schnell vorbeigeht, dann kommt die Pandemie auch nach Deutschland, also hier wird auch panisch. In dem Moment haben wir ja gesagt, okay, wir müssen jetzt die Firma schließen.
Hast du jemals daran gedacht, China-Tours wiederzubeleben?
Ja, ich hab gesagt, also das ist ein Insolvenzschutz. Und wenn das wieder gut ist, dann würde ich die Firma wieder zurückgewinnen und wieder starten. Wir haben das auch tatsächlich diesen Prozess durchgemacht. Ich habe die Firma wieder zurückgekauft. Aber da wir finanziell und infrastrukturell in diesen Jahren ziemlich ausgebeutet waren, da habe ich einen neuen Partner gefunden, der ist eingestiegen. Der hatte das Hauptgeschäft dann übernommen und ist letztes Jahr von null neu gestartet.
Und wächst wieder.
Er wächst wieder.
Du hast auch einen deutsch-chinesischen Verein für Kulturaustausch, Völkerverständigung. Wie ist es dazu gekommen?
Der Verein heißt Gesellschaft für deutsch-chinesische Verständigung. Die habe ich jetzt vor, ich glaube, jetzt fast 10 Jahren gegründet. Das war mein ein idealistisches Unternehmen. Ich sehe, dass wenn die Leute China-Reise gemacht haben, die bekommen ein anderes China-Bild. Aber wir bieten in diesem Reiseunternehmen eher ein touristisches China an. Also ich vermisse immer noch das wirklich Alltagliche, das Kulturelle. Ich möchte gerne Leute auch die Möglichkeit bieten, China also hinter die Tür zu schauen, also hinter die Kulisse zu schauen. Also dass die Leute auch mit den Menschen vor Ort ins Gespräch kommen, auch das moderne China mit ihrer wirtschaftlichen, kultureller Umwälzungen genau anschauen, dass man miteinander tatsächlich Partnerschaft angehen. Vielleicht, dass die Schule miteinander in Kontakt kommen und die gesellschaftliche Struktur miteinander reden. Und daher habe ich mich auch in Hamburg bereits in anderen Vereinen engagiert für deutsch-chinesische Kontakte. Da ich sehe, dass jede Verein ihre Schwerpunkte haben und ich wollte mehr tatsächliche Begegnungen organisieren, dass die Leute eben nicht als Touristen nach China, sondern tatsächlich als Kulturinteressierten, als Akteure nach China kommen oder Chinesen hierher kommen, um hier mit Leuten aktiv in Zusammenarbeit zu treten. Da habe ich gesagt, ich gründe einen eigenen Verein, also einen Verein mit ein paar auch China interessierten deutschen Freunden. Ja, da habe ich eben diesen Verein gegründet, um tatsächlich diese Begegnungen zu fördern. Also wir organisieren chinesische Schüler, die nach Deutschland kommen, um mit deutschen Schülern zusammen zum Beispiel auf die Bühne zu treten, gemeinsam singen, tanzen, Musik machen oder auch Fußball spielen oder auch mit deutschen Jugendlichen nach China gehen und mit den chinesischen Kindern zusammen was machen oder auch Geschäftskontakte, kulturelle Veranstaltungen. Wir haben auch chinesischen Ensemble in der ELFI organisiert und ich habe auch sogar eine Zeitung veröffentlicht, ein Magazin als China in Norddeutschland, um den Leuten zu zeigen, was alles an China-Aktivitäten hier gibt. Ich habe immer gesagt, ich habe zwei Kinder, die sind hier geboren, aufgewachsen. Und ich hoffe, dass die auch irgendwie beide Länder verstehen. Und ich hoffe, dass das Land, wo ich hier lebe, wo meine Kinder hier geboren sind, ich möchte dazu beitragen, dass eben die beiden Länder einfach besser verstehen.
Wie kann man sich das praktisch vorstellen? Sagen wir mal, du machst eine Schülerreise oder, wie ich auf deiner Webseite gesehen habe, auch Studienreise. Und wie kann man sich das vorstellen, authentisch sozusagen hinter den Kulissen in China zu leben? Leben die in chinesischen Familien oder das Programm ist mehr auf der persönlichen, familiären, kommunalen Ebene gestaltet?
Das gibt viele Möglichkeiten. Also je nachdem, also wir sagen, wir Zielgruppe orientiert, kann man das Programm sehr individuell gestalten, ja, im Verein, weil es sind keine Massenprogramme. Zum Beispiel für die Jugendlichen organisieren wir so, dass die Schüler in China mit den chinesischen Schülern zusammen kommen, essen in der Kantine, in der Mensa und die üben gemeinsame Musik. Die wohnen teilweise bei den chinesischen Eltern und gehen Wochenende dann auf gemeinsame Ausflüge, sonst in der Woche eben in der Schule. Für Erwachsenen bieten wir für unsere Mitglieder oder für China-Interessierten eine Begegnung an vor Ort. Dann können sie mit den chinesischen zivilen Gesellschaften in Gespräch kommen, also aus verschiedenen Bereichen, zum Beispiel aus den Gemeinden, Städtengemeinden, Dörfer. Man kann eben da schauen, wie die Leute wirklich vor Ort leben, wie die Kinder betreut werden, wie die alten Menschen versorgt werden, wie die Gemeinde, ein Dorf organisiert werden, wie das Leben eben dort anders gestaltet ist. Für Geschäftsleute dann natürlich versuchen wir auch den Kontakt herzustellen, dass sie zu ihren passenden Partner kommen, also eben je nachdem, welche Leute aus welchen Bereichen, was für Interesse die haben.
Naja, die europäischen oder deutschen Schülerinnen und Schüler lernen ja zumindest irgendwann mal Englisch. Manche machen dann einen Austausch mit den USA oder England, manche lernen Französisch, gehen nach Frankreich und so. Aber China, die Sprachunterschiede und Hürden sind doch deutlich höher. Was für Probleme ergeben sich denn daraus?
Ja, das ist auch deshalb es gibt wesentlich weniger Schüler, die eben nach China reisen, als in die USA oder nach Frankreich. Und das bedarf auch Gespräche, Überzeugungen, Informationen. Ja, ich denke, einfach, ich bin selbst überzeugt, die Welt ist so groß. China ist eigentlich ein Land, das heute in vielen Bereichen Innovationen zeigt, Neuigkeiten, die man vielleicht anderswo nie erlebt. Ich glaube, für junge Leute, wenn sie mal China gesehen haben, das öffnet auch Augen. Man sieht etwas, was man unerwartet hat. Und ich glaube, dass hilft uns allen, zu sehen, wie die Welt auch anders funktioniert. Ne? Was sind andere Möglichkeiten? Wie kann ein Land in weniger als ein halbes Jahrhundert diesen Fortschritt schaffen, die andere Länder vielleicht Jahrhunderte braucht? Und dafür lohnt sich einfach jede Person zu überzeugen, einmal das Land mit eigenen Augen zu sehen.
Man kann 1000 Stunden über China reden, aber es eine Stunde gesehen zu haben.
Ja, es gibt so einen Spruch, heißt einmal sehen als 100 Mal hören.
Genau. China hat durch seinen wirtschaftlichen Erfolg natürlich eine wachsende Mittelschicht geschaffen, wahrscheinlich jetzt die größte der Welt, wenn man das mal nach Ländern aufschlüsselt. Die wollen ja auch ins Ausland. Die wollen touristisch unterwegs sein, Urlaub machen. Wie beobachtest du diesen Prozess? Was hat das auch mit deinem Geschäft zu tun?
Also touristisch sind die Chinesen noch, ich sage immer, Anfänger-Touristen. Und in den ersten Jahren, wo wir alle beobachteten, war das wirklich sehr schade. Die kommen also nach Europa, wir sagen auf die 7 Tage 8 Länder oder 8 Tage 7 Länder. Wir wollen rasen durch Europa, um zu sagen, ich war in Rom, ich war in Paris, ich war in Berlin, ich war bei Neuschwanstein und ich war in Heidelberg. Was sie gesehen haben, da müssen sie schon nachdenken. Die haben Kirchen gesehen, wo war was, wissen sie nicht. Das ist die Anfänger-Touristen. Ich glaube, diese Zeit ist jetzt vorbei, weil China hat sich also sehr weit geöffnet und nach 20 Jahren touristischer Entwicklung, glaube, haben die erste Erfahrung gemacht. Und jetzt schauen sie genau hin und die Reisen sind besser vorbereitet und die reisen auch nicht mehr in 8 Tagen 7 Länder. Wir erleben oft auch inzwischen sehr viele Leute, die individuell nach Europa reisen. Die machen, heute ist ja auch Informationen leicht zu bekommen. Man kann sich von zu Hause aus gut informiert auf die Reise gehen. Man trifft Leute auch hier in kleinen Ortschaften wie jetzt Lübeck, hier in am Meer oder in Goslar zum Beispiel, solche kleinen Ortschaften, die auf eigene Faust ein Land genauer anschauen wollen. Und also es ist neben Massentourismus auch viele Individualisten, die mit Freunden, mit Familie oder mit dem Auto das Land entdecken. Ich sehe das mit Freude, weil damit werden sie auch besser Europa verstehen und helfen uns alle. Nur, ich muss ehrlich sagen, ich bin da nicht wirklich der Spezialist. Also mein Expertum ist immer noch China, also mehr da in eine andere Richtung. Oder auch, wenn man kulturell, also hier Europa kennenlernen möchte, Begegnungen, dann eben können wir von hier aus bestimmte Gespräche organisieren. Mit der zivilen Gesellschaften, mit Vereinen, mit Verbänden. Und da helfe ich gerne. Da gibt es auch eigentlich zwischen mehr Anfragen als Bedarf. Also hier ist jetzt eher unsere deutsche Freunde ein bisschen zögerlich. Und da sind die chinesische Begeisterung für Europa immer noch da. Und die wollen also mit Europäern in Kontakt kommen, mit Deutschland. Deutschland ist immer noch für vielen an. Ein Vorbild, so ein Land, wo alles bestens funktioniert, wo der Wohlstand herrscht, wo die Menschen hier in großer Freiheit leben. Man möchte hier abgucken und lernen. Aber hier ist inzwischen ein bisschen Reserviertheit da vorherrschend und man möchte genau wissen, wer ist das. Und da brauchen wir mehr Arbeit, mehr Gespräche.
Dirk Ohr, Deutschland heißt ja auch Land der Tugend eigentlich, ne? Wahrscheinlich sind auch die deutschen Tugenden gemeint. Die Pünktlichkeit, die Zuverlässigkeit, der Fleiß. Naja, es gibt Leute, die sagen, es ist schon ein bisschen ramponiert mittlerweile. Deutschland ist nicht mehr so, erfüllt nicht mehr so sein Idealbild. Man sieht es ja auch vielfach an der Infrastruktur. Die Deutsche Bahn will ich jetzt nicht herausstreichen, aber das ist natürlich jetzt das Symbol geworden für Unpünktlichkeit, für nicht mehr ganz so hundertprozentige Zuverlässigkeit. Merken das chinesische Touristen hier auch, wenn sie hierher kommen, dass eher ihre Erwartungen und der Zustand doch nicht ganz zusammenpassen.
Ja, ja, das ist sehr schade, dass es das Deutschlandbild auch eben tatsächlich inzwischen in China ein bisschen relativiert wird. Und die Leute kommen und sehen, dass es doch ein Nicht-Paradies ist. Also es gibt diese und jene Probleme, also gerade im Bereich Infrastruktur. Da ist China in der Tat, ich glaube, in vielen Bereichen etwas weiter. Und das überraschen die Menschen. Aber im Herzen denken sie, ja, Deutschland kann alles schaffen. Also da, die Deutschen sind so gut und die brauchen nur hochkrempeln, dann werden sie ruckzuck wieder da sein. Da ist das Glaube an Deutschland nur weiterhin sehr, sehr, sehr stark. Typisch ist eine Legende. Also die Deutschen haben ja vor 100 Jahren in China eine Stadt aufgebaut, ne, gepachtete Gebiet Qingdao, und es gab die Legende, das war die beste Stadt der Welt, und die war so gut gebaut, dass nach 100 Jahren, wenn irgendwas repariert werden müsste, in Wasserkanälen, da findet man noch an bestimmten Stellen, die vorgegeben ist, Ersatzteile und so. Das kursiert in China jahrelang, und jetzt plötzlich sagt man, nee, das stimmt nicht, das war Erfindung der Chinesen. Das ist ja symbolisch, glaube ich schon.
Verstehe. Aber man hat ja Qingdao, obwohl es ja eine Kolonialsiedlung ist, es war ja damals doch eine kriegerische Auseinandersetzung des Deutschen Reiches mit dem stark geschwächten China, trotzdem hat man die Stadt nicht abgerissen. Genauso wenig, wie man andere koloniale Bauten, zum Beispiel in Shanghai, nicht abgerissen hat. Das hat auch etwas mit der chinesischen Haltung zu tun, sich anders der Vergangenheit gegenüberzustellen, als sie auszulöschen. Sehe ich das richtig?
Ich denke, das kann man das aus verschiedenen Aspekten sehen. Ich glaube, vor allem Chinesen, wir sagen auch, sind sehr praktisch. Man sieht das nicht sofort ideologisch, sondern sagen, okay, was bringt uns das? Also das ist ein Stück Geschichte, das ist in der Tat auch ein sehr gut aufgebaute Stadt oder Stadtteile, und ich glaube, die chinesischen Häuser waren sowieso alle sehr einfach gebaut. Das ist auch kulturell bedingt, und die sind aus Holz, unsere Europäer sind aus Steine, die sind einfach robuster. Und China hat ja davon viel gelernt. Und insofern innerlich ist es immer noch ein Vorbild. Man versucht am Anfang der ordnungslose Aufbruch, sind viele Häuser abgerissen worden. Es ist eher die chinesische. Aber man hat ja sehr schnell realisiert, und inzwischen, ich glaube, in fast allen Städten werden solche Häuser sehr, sehr geschätzt. Ich denke, die Chinesen sind generell sehr historisch bewusst, und die Zukunft sucht man auch teilweise in der Vergangenheit. Das ist das chinesische Denken, so zyklisch, nicht nur geradlinig nach vorne. Also es alles muss neu. Man guckt in den Neuen, was kann man aus der Vergangenheit in die Zukunft bringen. Und diese Bewusstsein der Geschichte drückt sich inzwischen sicherlich in vielen Bereichen wieder aus. Eine Rückbesinnung an die eigene Kultur, Geschichte oder auch historische Orte, Bauweise, Lebensweise. Wiederbelebende Religion. China, ich denke, ist ja gerade jetzt immer noch in einer Aufbruchstimmung, und auch für uns in Deutschland interessant anzuschauen.
Da spricht wieder der abenteuerlustige junge Mann aus dir, der gerne das Unbekannte kennenlernen will. Hast du diese Eigenschaft immer noch? Und wenn ja, was sind die Dinge, an die du denkst, die du noch erfahren möchtest?
Ich denke, die Welt ist sehr, sehr vielfältig. Also jeder kann nur einen bestimmten Teil wahrnehmen und erleben. Deshalb die Offenheit ist wichtig. Mit offenen Augen schauen, was gibt's in China. Ich nenne ein Beispiel, wenn ich Leute nach China bringe, wenn das nicht typisch touristisch ist, was ich anbiete, zum Beispiel wir sagen, China ist ein kommunistisches Land. Die, die in China waren, sagen, das ist überhaupt nicht kommunistisch. Die anderen sagen, es ist eher fast pur Kapitalismus. Ich glaube, beide Richtungen haben ihre Begründung dieser Aussage. Aber wenn ich in China bin, dann sage ich, Leute, schauen Sie mal, China ist so, wie ihr seht, ist kommunistisch oder kapitalistisch oder sozialistisch. Das ist real. Also man, wenn man über China redet, ist China so oder so. China ist vielfältig. Und ich möchte auch immer, ich werde immer wieder auch überrascht in China. Also in verschiedenen Aspekten vielleicht. Deshalb bin ich auch jedes Mal, wenn ich in China bin, ich bin oft in China, weiterhin neugierig, wie funktioniert China in den Details. Da letzten Monat war ich in China zum ersten Mal, habe ich eben wirklich mit eigenen Gefühl, also mit meinem eigenen Haupt erlebt, wie das Leben ohne Portemonnaie funktioniert, Geldbeutel. Weil wir wissen alle, in China braucht man keinen Geldbeutel. Alles läuft hier schon digital. Aber ich habe immer mein Geldbeutel da, weil es ist einfach Gewohnheit. Aus Deutschland, aus der Ohne, da kann ich nicht rausgehen. Also aus der Haustür, ich fühle mich ein bisschen nackt. Aber einmal habe ich das tatsächlich vergessen. Ich glaube, das ist irgendwann, weil man braucht das nie. Irgendwann habe ich vergessen und dann habe ich mit, dann nächstes Mal wieder vergessen, dann irgendwann habe ich, dann lasse ich das. Und dann zum ersten Mal habe ich jetzt fast einen Monat lang ohne Geldbeutel gelebt. Und das für mich auch ein neues Erlebnis, dass es tatsächlich alles so ganz normal funktioniert, ohne dass man darüber theoretisieren muss.
Ist auch eine Generationenfrage,
ja,
oder?
Ja.
Junge Leute wachsen ja damit auf.
Ja.
WeChat,
ja.
Alipay.
Ja. Für mich ist immer noch ein intensives, bewusstes Reflektieren da. Sagen, ja, das ist, habe ich geschafft.
Guoshang, ich bedanke mich ganz herzlich für das spannende Gespräch. Vielleicht können wir irgendwann noch mal ein weiteres machen, denn China verändert sich wirklich ständig. Es kommen immer wieder neue Dinge hinzu, so dass sogar Chinesen, nicht nur du, viele andere auch, immer wieder überrascht sind, wenn sie zurückreisen und sagen, da ist etwas, was ich noch nicht wusste oder kannte. Das macht die Sache spannend und interessant und ich hoffe, dass wir uns bald mal wieder bei unserem Dialog Deutschland-China wiederhören. Danke erstmal.
Ja, sehr, sehr gerne. Danke für das Gespräch auch.